Wir schauen heute auf die Kaiserstraße, wir schauen außerdem nach Langenbochum zu den LEG-Mietern, wir schauen auf die Höfe nochmal und wir waren in der Gruft.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen bei Hämmer Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Oliver Brause.
Hallo Stefan.
Harald Landgraf.
Guten Morgen.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, erstes Thema Kaiserstraße. Ist kein neues Thema, haben wir schon oft genug drüber gesprochen und es lohnt sich noch weiter drüber zu sprechen. Bekanntlicherweise soll die Kaiserstraße ja saniert werden auf einem schönen kleinen Stück und irgendwie kommt es damit nicht voran. Olli, du hast dich damit beschäftigt. Erzähl mal, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, du sagst langes Thema. Ich überlege nochmal, blicke nochmal ein bisschen zurück. Ich bin seit 5 Jahren jetzt in der Härtener Redaktion und genauso lange dreht sich eigentlich alles um dieses Thema, ist dann die Hauptverkehrsader nach Recklinghausen oder von Härten nach Recklinghausen und zurück. Viele Leute oder Tausende von Pendlern sozusagen fahren täglich über diese Straße und immer gibt's Probleme damit. Ja, das ging ja los, dass damals irgendwie Leitungen verlegt wurden durch Gelsenwasser. Da gab es dann die ersten Sperrungen, was dazu führte, dass Radfahrer auf die Fahrbahn ausweichen mussten. Also ganz abenteuerliche Konstruktionen wurden da gemacht. Mhm. Ja, und letztes Jahr war so ziemlich der Höhepunkt erreicht. Im 3. und 4. Quartal wurde ja die Eisenbahnbrücke erneuert. Also die alte ausgehangen oder abgebaut und die neue eingehangen. Das hat dann im Endeffekt bis Dezember gedauert. Und ja, die Anwohner waren eigentlich froh, dass dann erstmal die Bauarbeiten vorbei waren, hätten aber wahrscheinlich auch nichts dagegen gehabt, wenn dann direkt sich angeschlossen hätte die Fahrbahnsanierung durch Straßen NRW. Haben wir ja spekuliert drüber, dass die vielleicht direkt im Anschluss dann im Januar losgeht, ja, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, weil dann natürlich ja alles vorbei gewesen wäre sozusagen. Weil die Fahrbahn hat es wirklich nötig. Jeder, der schon mal nach Recklinghausen oder wieder zurückgefahren ist, der weiß, wovon ich rede.
Definitiv, ja.
Die Schlaglöcher, man kann ja gar nicht von Schlaglöchern reden, das sind schon teilweise so reingefräste Spuren schon, wo man automatisch drüber fahren muss als Autofahrer. Und ja, Straßen-NRW hat da so ein bisschen Flickschusterei bisher begangen. Aber so die große Baustelle sollte jetzt eigentlich kommen, haben alle spekuliert. Jetzt spricht es auch wieder so, spricht Bände eigentlich, dass Straßen-NRW uns nicht direkt mit einer Pressemitteilung informiert hat, dass es nicht dieses Jahr kommt, sondern erst nächstes Jahr. Im Endeffekt sind wir drauf gekommen, weil Carsten Löcker, ausgesprochener Verkehrsexperte der SPD und Landtagsabgeordneter für Härten, auf seinem Facebook-Profil darüber geredet hat letzte Woche. Ja. Am Freitag gab es da wohl so eine Presseinfo im Internet von Straßen-NRW und die hat er dann aufgegriffen und hat dann gesagt, ja, im Landesstraßensanierungsprogramm 2026 steht auch die Kaiserstraße drin, konkret 200 Meter. Darum geht es eigentlich um diese Strecke nach Recklinghausen. Und die sind vorgesehen, dass da sozusagen Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für vorgesehen sind, für diese Baustelle. Aber er hat auch sofort gesagt, definitiv kommt die erst 2027.
So, heißt das dann im Umkehrschluss, gäbe es diese Fördermittel nicht, gäbe es keine Sanierung?
Das habe ich mir auch gedacht, weil eigentlich war ja immer so unsere Spekulation oder unsere Information, geldmäßig sollte es kein Problem geben, aber offensichtlich hat das Land NRW, weil das ist ja ein Bauamt des Landes, Straßen NRW, dann doch gezögert und erst gewartet, bis diese Mittel sozusagen locker gemacht wurden. Insgesamt dreht sich da um 60 Millionen aus dem Sondervermögen für diverse Projekte, Brückenbauprojekte, Fahrbahnsanierung im Land und eben auch die Kaiserstraße. Da ist ja nicht nur die Fahrbahnsanierung geplant, sondern es soll auch ein ganz neuer Radweg angelegt werden. Im Zuge
was
dieser
auch nicht
Geschichte
verkehrt wäre.
Auf jeden Fall.
Das haben wir ja letztes Jahr mal gemacht, dieses kleine Rennen von Härten-Mitte nach Recklinghausen-Mitte. Ich war mit dem E-Bike unterwegs. Es ist schon abenteuerlich an manchen Stellen, das muss man ganz deutlich sagen, vor allem der Rückweg. Also wenn du einwärts fährst, das ist ja genauso schlimm wie mit dem Auto, nur mit dem Fahrrad hast du halt ja keine Knauschzone in dem Sinne, wenn du durch solche Schlaglöcher fährst. Aber interessant finde ich das trotzdem, dass die letztes Jahr das noch so, ich sag mal, so dargestellt haben oder man hatte zumindest einen Eindruck, das wird jetzt alles so in einem Rutsch gemacht und jetzt ist es doch nicht und man hat auf dieses Förderprogramm offenbar gewartet.
Aber dadurch wird jetzt auch klar, warum es diese Verzögerung gab, weil Straßen-NRW hat ja immer damit argumentiert, die müssen das in so einen Zeitplan hineinbauen, der auch mit der Feldstraßenbrückensanierung zusammenpasst. Und da ist man dann ja wieder von den Sperrpausen der Bahn abhängig. Und ich habe mich immer gefragt, wieso, die müssen doch da einfach nur eine Straße neu machen. Und das andere ist zwar eine Brücke, aber auf der Kaiserstraße ist die Brücke ja schon saniert. Also da ist man ja überhaupt nicht von der Sperrpause der Bahn abhängig.
Das aber ist jetzt gut dabei, ne?
Ja, jetzt wird da ein Schuh raus, wenn man nämlich sieht, die haben noch auf die Zusage der Bundesfördermittel gewartet.
Naja. Das ist auch so eine Unart, die hat mir noch auch noch keinen Politiker oder Verwaltungsbeamter mal erklären können, dass wenn so eine Förderung noch nicht beschlossen ist, dass man da nicht drüber redet. Also das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen, dass selbst Pläne, die schon öffentlich vorgestellt worden sind, dann auf einmal nicht öffentlich sind, weil sonst die Förderung gefährdet wäre. Und was dahinter steckt, habe ich noch nicht begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Vielleicht ist da draußen ja mal jemand, der das vernünftig erklären kann, dass man so als Nicht-Bürokratie-Mensch das vielleicht auch mal versteht. Ja.
Und anhand dieser Kaiserstraßenproblematik wird irgendwie auch klar, was es noch für Problematik gibt bei uns in Deutschland, nämlich diese ganzen verschiedenen Institutionen, die mit drin hängen. Stadt Herten ist ja irgendwie logisch, ne? Ja. Stadt Herten hängt deswegen auch mit drin, weil die wollen ja auch 2027 und zwar konkret wohl im Frühjahr, also da ist schon so ein bisschen ein Zeitplan schon geschmiedet worden, die Ulanstraßenbrücke erneuern. Ja, da ist ja eigentlich auch extremer Bedarf, weil die ist ja auch marode und teilweise ist ja auch schon, gibt's ja auch schon Verkehrseinschränkungen da, also Fußgänger und Radfahrer dürfen noch passieren, aber eigentlich war das ja der Rettungsweg der Feuerwehr. Da gab's ja auch dann letztes Jahr Probleme mit dem im Zuge der Eisenbahnbrücke, dass dann teilweise selbst die Feuerwehr da nicht mehr herfahren konnte, weil da so extremer Handlungsbedarf für eine Sperrung besteht. Und da will die Stadt natürlich möglichst schnell jetzt auch die Brücke sozusagen erneuern. Da muss man jetzt wieder gucken, da müssen Gespräche geführt werden mit Straßen-NRW. Wann macht Straßen-NRW die Kaiserstraßenbaustelle wieder auf? Denn wenn das nämlich so wäre, dass es parallel wäre, das wäre natürlich absolut fatal, weil dann, wie gesagt, wenn die Brücke dann auf der Ulanstraße auch weg ist, über den Bakumer Bach, dann kann noch niemals die Feuerwehr irgendwie Rettungsfahrten machen.
Ja, das werden sie nicht machen können. Also wir hatten ja jetzt, habt ihr vielleicht mitbekommen, wir hatten eine Spezialausgabe letzten Sonntag mit Klastido Hoffmann, der Leiter der Feuerwehr in Herten, und der sagte auch schon, man ist noch in der Planung, das wird noch eine ganze Zeit dauern, genau deswegen, weil es ist einfach ein Puzzle, was man da zusammensetzen muss, ist gar nicht so einfach. Also selbst für die Profis, die solche Verkehrsplanungen regelmäßig machen, ja, die sind da im Moment noch, ja nicht ratlos, aber auf jeden Fall haben noch jede Menge Arbeit vor sich, weil genau diese Problematiken da eine Rolle spielen.
Und Harald hat es ja schon angesprochen, Feldstraßenbrücke ist dann das nächste große Thema, noch ein größeres Thema eigentlich.
Und das wird richtig.
Da kann man jetzt auch schon die absolute Hiobsbotschaft schon wieder sagen. Eigentlich 2025 sollte ja sozusagen das in Angriff genommen werden, dass die alte Feldstraßenbrücke abgebaut wird und eine neue kommt. Weil da ist es ja genauso wie auf der Kaiserstraße riesen Gefahrenpunkt für Fahrradfahrer, die sich ja mit den Fußgängern da entgegenkommen sozusagen. Also ist ja im Prinzip ist da nur noch der Abgrund zum Bahnsteig oder zu den Bahngleisen. Da habe ich auch immer ein ungutes Gefühl, wenn ich da als Fußgänger drüber gehe, weil es ist wirklich eng. Und also natürlich
Radfahrer noch mehr.
Ja, ja. Und dann natürlich kommt die Stauproblematik dazu. Das sieht man jetzt auch durch die Eröffnung, größte Eröffnung der Herthner Höfe. Die meisten Geschäfte sind ja jetzt da. Da ballt sich der Verkehr, vor allen Dingen, wenn dann auch das Gymnasium sozusagen da den Verkehr hat, wenn die Schüler abgeholt werden. Und dann noch die Leute, die Kunden der Herthner Höfe, dann gibt es da jetzt schon Staus. Und das wird in Zukunft noch schlimmer werden. Und ja, das wird auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, auf jeden Fall 2028 frühestens was werden mit dem Abriss der Feldstraßenbrücke.
Genau, die NRW hat ja gesagt, dass die Bahn eigentlich immer, nee, die Deutsche Bahn hat das sogar auch bestätigt, dass sie für die Sperrpausen lange Antragsfristen brauchen. Also es geht nicht innerhalb von ein paar Monaten, das braucht halt ein paar Jahre. Wenn jetzt bis 27 alles dicht ist, dann wird es mit Sicherheit 28 werden. Das erklärt dann auch wieder, warum sie endlich den Behelfsübergang für die Fußgänger da bekommen haben, von dem sie auch vor Jahren eigentlich gesprochen hatten, an der Feldstraßenbrücke, damit die von dem einen Punkt zum anderen Punkt auf den Bahnhof gelangen konnten. Vorher war das abgelehnt worden und irgendwann ist der Übergang dann doch gekommen, ist doch gebaut worden, und wahrscheinlich hatte da schon irgendeiner die Vorahnung, dass das noch Jahre dauern wird.
Ja, und ich glaube, die gesetzlichen Vorgaben, ich kenne sie jetzt nicht und ob es da welche gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch sowas gibt, weil es war ja bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie diese Treppen gebaut haben, ja so, dass viele Leute einfach über die Gleise gelaufen sind, wenn der Zug mal wieder auf dem anderen Bahnsteig eingefahren ist, spontan. Ja, natürlich. Also so ein Zug kann halt nicht bremsen wie ein Auto. Der hat wenn der in voller Fahrt ist, mindestens einen Kilometer Bremsweg. Und selbst wenn der in den Bahnhof reinfährt, und das waren ja saugefährliche Situationen, ne? Und Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit ein Grund war, warum man dann gesagt hat, komm, egal ob es ein, zwei oder drei Jahre noch dauert, wir brauchen dann eine Lösung, bevor uns einer ja unterm Zug liegt. Ja.
Im Prinzip haben wir drei Behelfslösungen an den drei Brücken, die wir gerade genannt haben. Ja, also,
da sieht man mal, was das für ein ganzer Rattenschwanz ist, wenn eine Baustelle jetzt sozusagen irgendwann kommt, nächstes Jahr, was das dann nach sich zieht eigentlich an Konsequenzen und Verzögerungen bei anderen Bauprojekten in Herten. Und ja, für die Stadt ist das natürlich eine Riesenaufgabe, jetzt das alles zu koordinieren sozusagen. Nicht nur für die Stadt, auch für die Festische dann natürlich, weil wenn die Kaiserstraßenbaustelle kommt, Carsten Lücker hat als einzig Positives gesagt, dass es wahrscheinlich diesmal nicht eine Vollsperrung geben könnte, sondern vielleicht nur eine Teilsperrung, dass die Kaiserstraße zur Einbahnstraße dann zeitweise wird. Muss man gucken halt, ne?
Ja. Bei dem, was die da vorhaben, Fahrbahn- und Radwegsanierung, ist das ja durchaus denkbar.
Ja.
Haben sie ja am Resserweg auch so gemacht. Also, genau. Da war ja auch keine Vollsperrung, man konnte einseitig da langfahren.
Was ja auch Sinn macht. Also ich meine, klar, kannst du jetzt sagen, wir machen Vollsperrung, aber dann müsste es auch wirklich schnell fertig sein. Aber da ist ja auch nicht mit zu rechnen unbedingt. Ja. Also dann lieber so was Einseitiges mit Ampel oder so, macht auf jeden Fall mehr Sinn.
Also wir bleiben dran, wir werden dann sehen, irgendwann wird dann ein konkretes Datum kommen, vielleicht von Straßen-NRW. Das ist mit der Kommunikation ja bei uns auch immer ein bisschen schwierig. Also nicht nur, glaube ich, zwischen Stadt und Straßen-NRW, sondern auch bei uns. Wir erfahren es ja dann, wie wir es jetzt erfahren haben, eigentlich über Facebook.
Ja, so oder nebenbei. Wenn wir konkret nachfragen. Also das muss man lassen, die Presseabteilung da, wenn wir konkret anfragen, kriegen wir auch konkrete Antworten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich immer nur winden, aber von sich aus kommt da wenig.
Ja, dieses Proaktive, das fehlt halt. Also dass
jede Organisation schickt bei solchen großen Bauprojekten eigentlich eine Pressemitteilung vorab raus. Bei denen müssen wir mal nachfragen. Ist ein bisschen schwierig. Würde ich jetzt aber auch der Presseabteilung wieder keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das kommt auch aus anderen Etagen bei denen, dass man das nicht für nötig hält wahrscheinlich. Und die Stadt, die hat den großen Muzzle natürlich. Die haben kaum Mitspracherecht, müssen aber alles organisieren, ne? Und alles unter einen Hut kriegen. Mhm. Naja, warten wir mal ab. Wir werden das Chaos weiter begleiten, auf jeden Fall.
Bleibt spannend.
Ja. Dann kommen wir einmal kurz zu unserem Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auf hertena-allgemeine.de und in der HA Plus App für iOS und Android. Und nach wie vor gibt es da das Angebot, einmal reinschnuppern, 6 Monate lang für nur 1 Euro. Und da findet ihr dann diese Themen. Ihr findet andere Podcasts noch, Livestreams, Bildergalerien, das volle Programm. Wir kommen ja gleich noch zu einem Wochenendtermin. Da ist auch einiges wieder dabei, wo wir natürlich auch live vor Ort sind. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Außerdem nach wie vor läuft unsere Taschengeldjäger-Aktion. Das richtet sich an 13- bis 17-Jährige, die so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen mit dem Verteilen von Zeitungen und Prospekten. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle Infos. Und wenn ihr ein bisschen älter seid und einen Job sucht, wir suchen nach wie vor für unseren Werbemarkt einen HR Payroll Specialist und Telesales Manager. Unter exploreyourtalents.de findet ihr alle Infos dazu und auch direkt die Möglichkeit, euch zu bewerben. Kommen wir zum nächsten Thema. LEG-Mieter sind skeptisch, habe ich hier als Notiz stehen. Ich war gestern Abend auf Zeche Schärlebeck oder in Schärlebeck auf der alten Zeche. Die IGBCE hatte eingeladen, das Regionalforum, und zwar richtete sich das an die LEG-Mieter aus Langenbochum, die im Moment seit Wochen und Monaten schon ziemlich einen Muzzle haben mit den Sanierungsarbeiten, die bei denen laufen. Da haben wir, ich glaube, am Anfang der Woche schon mal ganz kurz drüber berichtet. Jetzt kommt noch was Ausführliches, könnt ihr auch bei uns auf der Website lesen. Aber im Grunde genommen geht es darum, energetische Sanierung, kennen viele Mieter, die Bauten, die da stehen, sind halt auch nicht mehr die neuesten, wurden das letzte Mal wahrscheinlich, schätzen die Mieter, so Ende der 60er, Anfang der 70er mal grundlegend saniert, und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Jetzt passiert aber was. Es geht um Dämmung, es geht darum, dass Fenster und Türen ausgetauscht werden, es geht um Rollläden, die installiert werden sollen. Und das Ganze läuft wohl nicht so wirklich geradlinig, sage ich jetzt mal. Bei dieser Versammlung gab es so einige Geschichten, die da hochkamen. Da berichtete eine Mieterin, sie hat noch nicht mal einen Brief bekommen über diese Arbeiten und wunderte sich dann relativ schockiert, als morgens auf einmal Bauarbeiter auf ihrem Balkon waren. Andere sagen, ja, jetzt habe ich da eine schöne Balkontür, darf sie aber nicht benutzen, weil die Bauabnahme auch wochenlang auf sich warten lässt. Es gibt Leute, die haben keine Klingel, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo die Handwerker spontan ohne Anmeldung vor der Tür standen, gerade nicht da waren. Und jetzt haben sie keine Klingel seit anderthalb Monaten. Solche Geschichten. Dann gibt's Brandabschlusstüren, die man irgendwie offen stehen lassen kann, was aber nicht sein darf, weil die eigentlich immer zu sein oder von selbst zugehen müssen. Was ich auch noch geil fand, so eine Nummer, da haben sie neue Briefkästen installiert und die Schlüssel für die neuen Briefkästen in die alten Briefkästen gepackt, die draußen standen und dann entsorgt worden sind.
Ach du Deine.
Auf die Idee muss man sortieren, wenn es nicht so traurig wäre für die Mieter eigentlich dann, ne?
Ja, natürlich. Und der Knackpunkt an der ganzen Sache ist jetzt, die LEG antwortet nur selten auf Anfragen von Mietern. Also die haben schon massig Briefe und E-Mails dahin geschrieben. Die zuständige Person, die da vor Ort eigentlich ansprechbar sein soll, mauert auch sehr viel. Es wird auch sehr häufig davon gesprochen, die sei immer so von oben herab und würde vieles auch als unwahr darstellen, was faktisch aber da ist. Ja, ein großes Tohuwabohu, würde ich sagen. Und gestern bei der Versammlung, Thomas Prinz als IGBCE-Vorstand, der hat das Ganze geleitet und der wird jetzt nächste Woche dann bei der Sondersprechstunde, die es geben wird, auch dabei sein und dann so eine ganze Liste an Mängeln mal präsentieren und auf eine Lösung pochen. Ja.
Ja, war denn ein LEG-Vertreter auch da?
Nein, die haben am Abend vorher abgesagt.
Ach Gott.
Weil man ja, wie ich das verstanden habe, schon wüsste, in welche Richtung das ginge. Also man wollte quasi jetzt nicht der Buhmann sein und deshalb würde man generell solche Veranstaltungen nicht besuchen.
Spricht ja auch Bände, dass man sich dem Problem nicht stellt dann irgendwie. Also und dann erst auf sozusagen Initiative der IGBCE dann noch eine Mietersprechstunde, die nächste Woche dann kommt irgendwie.
Eben.
Die Mieter alleine hätten da wahrscheinlich schlechte Karten gehabt, denke ich mal. Dann, ne?
Ja, vor allen Dingen, es gab wohl schon so eine Sprechstunde jetzt letztens, allerdings vormittags. Und die meisten Leute gehen arbeiten. Und jetzt auch, die nächste Sprechstunde ist dann nächste Woche, ich glaube Mittwoch war das oder so, auf jeden Fall auch kurz nach Mittag, 13 Uhr. Also deshalb sagte Thomas Prinz auch, ich nehme eure Sachen mit und setze mich dann dahin. Alleine solche Geschichten schon und dass du halt da niemanden erreichst, das ist...
Du sprichst da ein Thema Arbeiten an, da würde mir jetzt auch wieder einfallen, so... Energetische Sanierung, gut und schön, ne? Zahle ich vielleicht ein bisschen weniger Strom und Heizkosten dann vielleicht, weiß ich nicht, aber wie sieht's denn mit Mieterhöhungen aus, die ja meistens dann kommen auch im Zuge dieser ganzen
Geschichte. Genau, das haben sie schon so verklausuliert quasi bestätigt, der Kollege Jonas Alder hatte schon mit dem Pressesprecher von der LEG Kontakt gehabt und der sagte, langfristig natürlich werden die Mieten erhöht werden, man werde dann aber auf die Leute zugehen und auch einzelne Gespräche führen und so weiter. Was das im Endeffekt bedeutet, ist natürlich dann die andere Frage. Also ob es dann die Leute davor bewahrt, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Irgendwie bezweifle ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich so gestern gehört habe. Und ich habe auch so ein bisschen mal nochmal recherchiert. Also die LEG schmückt sich selten nur mit positiven Dingen. Also in anderen Städten sind diese Probleme fast identisch.
Das ist ja immer das Problem bei privaten Wohnungsgesellschaften, sagen wir mal, wo jetzt keine Genossenschaft hintersteht. Ich war selbst mal bei einer Genossenschaft, da sieht es ein bisschen anders aus, da kauft man sich ja selbst dann ein auch so und kriegt dann auch immer eine Dividende am Ende des Jahres ausgezahlt. Also man ist Teilhaber, da sieht es etwas positiver aus, aber bei diesen privaten, die teilweise ja auch börsennotiert sind, ist das immer so ein, hört man bei vielen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist generell, glaube ich, ein Problem in Deutschland.
Die Pappenheimer kennt man ja.
Ja, genau.
Aber wahrscheinlich klappt da das Wesentliche dann doch, ne? Also Warmwasser, Heizung.
Die sitzen jetzt nicht im Dunkeln und frieren, aber ja, wenn du deinen Balkon zum Beispiel nicht nutzen kannst oder auch so ein Thema, ich gerade noch nicht erwähnt, unglaublich viel Dreck einfach, weil bei den Arbeiten wurde halt auch mal gesägt, geschliffen, keine Ahnung. Und ist alles bei denen in der Wohnung gelandet, der ganze Keller voll. Und da haben dann diejenigen, die sich darüber beschwert haben, die haben 100 Euro pauschal bekommen für das Reinigen, die anderen nicht. Und da sind halt auch Leute dabei, die sind schon deutlich über 80, gehen am Krückstock oder mit Rollator. Wie sollen die ihre komplette Bude einmal grundreinigen? Das ist auch so eine Nummer, da frage ich mich dann auch, wie kann das sein? Also von daher, die ganz grundlegenden Sachen, ja, die sind vorhanden, aber alles andere funktioniert offenbar entweder gar nicht oder nur, wenn man mal draufhaut, sozusagen.
Ja, das finde ich dann echt ein schwaches Bild, muss man ganz ehrlich sagen, weil wirklich, es geht ja um Kleinigkeiten, es geht ja um Sachen, die ein Handwerkerservice quasi reparieren könnte oder ausbessern könnte.
Teilweise, ja. Ne? Wobei, da waren gestern auch welche dabei, die selber auf dem Bau tätig sind und da hieß es schon, ja, so fachmännisch ist das auch nicht alles, also an manchen Stellen, ne? Also da kamen dann auch schon irgendwelche Fachbegriffe für ihr Brandschutztüren unter anderem und was weiß ich nicht alles, kann ich jetzt nicht so bewerten, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand selber in einem Handwerk tätig ist, dann hat er zumindest auch halbwegs Ahnung davon. Ja, und auch so ein Problem noch, man konnte auch mit den Leuten nicht kommunizieren, die da vor Ort waren. Also die Bauarbeiter sprechen entweder kein Deutsch oder fühlen sich nicht zuständig oder sagen, ja, machen wir und dann passiert nichts. Ne? Also solche Geschichten spielen da auch noch eine Rolle.
Das könnte man vielleicht dann nochmal aufgreifen in anderen Podcast-Folgen, die jetzt noch kommen, weil wir bleiben natürlich dran und hoffen, dass unsere Berichterstattung da sicherlich vielleicht ein bisschen zur, ja, zur Wende vielleicht beiträgt, dass es ein bisschen positiver wird für
die Leute. Es hat auf jeden Fall schon ein Stückchen was bewegt. Also, dass die LEG überhaupt jetzt ein bisschen nach vorne tritt und sagt, ja, dann lass uns mal treffen und so weiter, das soll wohl aufgrund unserer Berichterstattung auch passiert sein jetzt. Also wurde mir zumindest gestern so gesagt.
Ja, deshalb sehr gut.
So muss das auch sein.
Genau, deshalb, dafür sind wir da. Ne?
Ja. Eben. Ja, und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Es wird auch noch eine weitere Infoveranstaltung seitens der IG BCE geben. Da wird dann der Mieterschutzbund auch dabei sein und dann mal so die rechtlichen Aspekte abklopfen und auch beraten, wo man sich vielleicht einen Anwalt nehmen könnte. Ja, ich glaube, das könnte die LEG dann vielleicht auch ein bisschen anspornen, mal aktiver zu werden. Warten wir es ab. Nächste Woche wissen wir mehr. Die ganze Geschichte lest ihr bei uns in der App und im Web. Da habe ich das alles mal schön zusammengefasst. Und ja, wie gesagt, nächste Woche dann mehr darüber. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Immobilienthema, ein Dauerthema, die Härtener Höfe. Da gibt es zwei Sachen. Eine Anekdote und ja, eine Neuigkeit für alle, die da gerne mit dem Auto hinfahren würden. Erzähl mal, Olli.
Ja, die Anekdote ist sozusagen, dass ein Feueralarm ausgelöst wurde am Montag durch einen Randalierer im jetzt auch da beheimateten Jobcenter. Mhm. Der hat irgendwas durchs Fenster geworfen und dann ging natürlich der Alarm an, weil er sich irgendwie aufgeregt hat über irgendwelche nicht voll stattfindenden Zahlungen oder was auch immer. Das wissen wir jetzt gar nicht genau, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Feuerwehr davon nichts mitbekommen hat von diesem Alarm. Ja, erst wussten wir nicht genau, woran es liegt und dann stellte sich
die raus, Feuerwehr ja auch nicht, das war ja auch das Ding,
dass die Brandmeldeanlage da ausgestellt war zwischendurch in den Härtener Höfen.
So die Anlage funktionierte ja, aber
es war irgendwie
die Verbindung zur Kreisleitstelle.
Verbindung zur Kreisleitstelle war gestört, genau das war's. Und ja, natürlich eigentlich für die Feuerwehr sehr schlimm. Die Sache, ja, weil wenn wirklich was passiert wäre, ne, die haben ja auch mal eine Übung da vor Monaten schon sozusagen ausgerichtet, damit sowas eben nicht passiert, sondern dass die da bestens eingerichtet sind. Bloß ja, wenn die natürlich nichts davon mitkriegen, ist das natürlich schon eine Sache. Es reiht sich leider in diese lange Serie von Pleiten, Pech und Pannen, muss man so sagen, in den Härtener Höfen ein, diese ganze Geschichte. Ja, ist jetzt die Spitze des Eisberges. Also vorher wäre es natürlich jetzt auch ein heller Aufruhr, das darf natürlich nicht mehr passieren, weil wenn da wirklich mal ein Brandalarm ist oder so,
ja, klar,
dann haben nicht nur die Feuerwehr dann ein großes Problem, sondern auch natürlich die Höfe. Ne? Also, ja. Ja.
Und da muss natürlich ganz schnell sozusagen auch jemand vor Ort sein, also die Retter. Ne? Die müssen dann auch wirklich. Eben.
Da zählt jede Minute.
Ist ja nicht so weit, aber ja. Zum Hintergrund muss man vielleicht einmal sagen, warum war das überhaupt so? Ja, wenn Arbeiten stattfinden, wo die Brandmeldeanlage ausgelöst werden könnte, zum Beispiel Schleifarbeiten oder was weiß ich, dann kann man einzelne Bereiche deaktivieren vorübergehend. Aber der Techniker, der das gemacht hat, hat offenbar alles deaktiviert, was irgendwie nach außen geht. Also wer in den Höfen war, hat einen Alarm mitbekommen, ja. Aber die
Kommunikation war. Deswegen hat mir auch erst berichtet, ne? Also wir haben auch irgendwie gehört, da ist ein Alarm. Daueralarm, eine Dauerton oder so. Und dadurch haben wir dann erstmal nachgefragt, sozusagen beim Schnitzler, dem Geschäftsführer von Phoenix Development, der ja dafür die Härtener Höfe zuständig ist. Und ja, der hat gesagt, es gibt dann einen Alarm, aber die Hintergründe kamen dann erst einen Tag später durch eine Pressemitteilung der Stadt Härten
raus
eigentlich dann.
Natürlich hat die Berufsfeuerwehr und die Stadt dann sofort recherchiert, woran lag es, ne? Weil das ist natürlich kein Zustand. Ja, und dann kam diese Antwort. Ja, Wartungsarbeiten und Fehler gemacht dabei. Ist natürlich, wie du gerade schon sagtest, in der ganzen Reihe von Anekdoten, die wir so über die Jahre jetzt gesammelt haben, ist das natürlich jetzt eine weitere.
Aber um das noch zu Ende zu erzählen, ja, die Polizei ist doch vor Ort gewesen, wenigstens.
Genau,
die ist telefontechnisch zu Hilfe gerufen worden wahrscheinlich, ne?
Wegen des Randalierers. Ich meine, da ging es ja in erster Linie um Gewalt. Klar, da wird die Polizei dann gerufen. Da sind die wahrscheinlich leider im Jobcenter auch geübt drin, weil sowas hört man ja immer wieder, dass Leute da leicht durchdrehen, sage ich jetzt mal, und dann auch handgreiflich werden.
Haben die eine spezielle Leitung dafür?
Nein, aber die sind entsprechend geschult, um zu wissen, wie schnell und wann man die Polizei vielleicht hinzuziehen sollte.
In manchen Geschäften gibt es ja auch so einen roten Notfallknopf, ich weiß
nicht,
oder unterm Tisch irgendwie vielleicht haben die auch sowas.
Weil, kann wie gesagt, ich mir vorstellen,
ja. Es ist ja kein Einzelfall, es ist ja wirklich, da wäre jetzt wieder ein anderes Thema mit dem Bürgergeld und so, wenn dann die Zahlungen ausbleiben, ja. Oder
warum auch immer, ne? Das, manchmal reichen ja auch schon Kleinigkeiten, wenn sowas über Monate sich weiter steigert, irgendwann explodieren die Leute dann. Ja, und dann gibt's einen Feueralarm, den keiner mitbekommt.
Am Ende alles gut ausgegangen.
Ja, oder? Natürlich muss man auch sagen. Und ich meine, letzten Endes aus Fehlern kann man auch lernen, ne? Also ich glaube, das wird der Techniker beim nächsten Mal sehr genau kontrollieren, was er da abschaltet, wenn er was abschalten muss.
Also wenn die Generalprobe schief geht, sagt man ja immer, ist es sozusagen, wollen wir nicht hoffen, aber wenn es dann wirklich mal ernst wird, sozusagen, dann wird alles gut. Vielleicht war es gut, dass dieser Fehlalarm ist es ja eigentlich gewesen, dann ausgelöst wurde und diese Problematik jetzt mal festgestellt wurde, weil wenn es dann wirklich schon gebrannt hätte und das wäre nicht passiert, ich möchte mir gar nicht ausdenken, was dann.
Ja, also ich meine, es waren ja noch Leute da, ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn es nachts irgendwie passiert. Gut, dann ist kein Mensch betroffen in der Regel, aber dann, ja, wenn es dann keiner mitbekommt, ja, wobei ich fast vermute, manche Leute würde das freuen, aber gut, das lassen wir mal. Die Diskussion haben wir oft genug geführt. Gibt aber noch ein anderes Thema bei den Höfen, Thema Parken. Bislang war das ja kostenlos und ab dem 22. Mai ist es nicht mehr so. Und das ist auch gar nicht so günstig, habe ich gelesen bei uns.
Ich weiß jetzt gar nicht konkret die Preise, aber es ist ja irgendwie eine Entwicklung. Ja, ich meine,
3 Euro.
Ja, 3 Euro pro Stunde. Ne?
Pro Stunde, genau.
Das ist aber viel, nur das ist
auf
viel, ja, okay.
Auf 2 Parkebenen, glaube ich.
Auf den oberen, genau. Erdgeschoss soll, glaube ich, irgendwie 1,50 oder so sein.
Nee, genau umgekehrt habe ich im Kopf.
Also
auf Ebene 2 und 3 wäre es dann günstiger. Ausgenommen die Kundschaft von Aldi oder FitX, die haben dann auch günstigere Preise.
Und Edeka, wenn der mal irgendwann kommt. Ja. Aber
genau, die Kunden von Aldi und Edeka können sich dann wahrscheinlich an der Kasse zurückholen, stempeln lassen, wie auch immer.
Ja.
Und die FitX-Mitglieder haben ein Kontingent von, ich glaube, 150 Minuten am Stück. Also die dürfen mehr oder weniger 2,5 Stunden einfach stehen, wenn sie Mitglied sind.
Aber so ganz einfach ist es nicht zu verstehen. Und deswegen geben wir da ja auch eine Erklärung in einem Artikel in der Härten Allgemein.
Genau.
Viele wundern sich vielleicht auch, was das für ein System ist. Das ist ja so ein Kennzeichen-Erkennungssystem.
Das ist, glaube ich, noch das, was manche irritieren wird.
Der neue Trend sozusagen, überall auf allen möglichen Parkplätzen wird das ja jetzt eingeführt, soll angeblich kundenfreundlicher sein. Ich habe selbst schon mal meine Erfahrung damit gemacht, irgendwie am Bahnhof Oberhausen, wo ich dann auch nicht wusste, dass sowas da aktiv ist, weil es war dunkel irgendwie, übers Lesen. Dann musste man nach Hause fahren, musste sich dann irgendwie über das Internet dann einloggen, um dann sozusagen die Zahlung zu tätigen. Wenn man das nicht macht, kriegt man eine hohe Rechnung. Dann ist es also mit 60 Euro oder plus X nicht getan. So, also es ist
35 Euro,
oder, aber gut,
das geht ja dann sogar noch. Bei den Herdenhöfen. Ja,
aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, für, wenn du eine Stunde nur da stehst oder so, dann 35 Euro geht dann schon ins Geld. Also man muss wirklich dann genau aufpassen, entweder zahlt man es am Automaten oder es geht über diese Kennzeichenerkennung, da muss man mit einem QR-Code irgendwie sich dann einloggen und dann irgendwie über Kreditkarte oder PayPal kann man dann zahlen.
Ist natürlich dann für Leute, die mit sowas nicht unterwegs sind, gerade Ältere, auch nicht so schön. Ja. Aber immerhin, man kann am Automaten zahlen mit EC-Karte. Also das ist, also man muss jetzt kein Konto, keine App irgendwo noch haben. Ist ja auch schon mal etwas. Gibt auch, also ich finde das immer ganz schrecklich, wenn du so Parkplätze hast, wo du dir erst eine App runterladen musst. Anstatt dass da einfach ein Kassenautomaten steht. Also vielleicht bin ich da auch schon zu altmodisch mittlerweile, aber ich finde es umständlich einfach.
Gibt es eigentlich einen Testlauf, dass auch alles funktioniert dann?
Ich hoffe, die haben den schon gemacht.
Ab dem 22.
Also, ich weiß, wir werden es dann sehen. Also ist ja jetzt nicht mehr lange hin, das ist am Freitag.
Aber es ist natürlich auch schön, dass sie das so passend zum Kunstmarkt jetzt gemacht haben, ne?
Genau.
Wo sehr viele Leute von außerhalb mit dem Auto auch anreisen und dann, ich kenne das ja im Kaufland zum Beispiel, parken. Oder halt, da könnte man dann auch parken.
Naja. Aber Harald, du hast ja mal so eine Übersicht gemacht, jetzt aktualisierte Übersicht schon eigentlich mit den ganzen Parkmöglichkeiten in Härten. Da hat sich ja einiges verändert jetzt auch durch die Härtener Höfe. So, ne?
Ja, vor allem durch die Härtener Höfe. Ne? Und dadurch ist mir auch aufgefallen, dass an allen Ortseingangsstraßen im Prinzip noch die jahrzehntealten Parkleitschilder hängen, die schon mehrfach überklebt worden sind durch die zahlreichen Wechsel da, auch an der Stelle der Härtner Höfe. Wahrscheinlich konnte man zu Karstadt-Zeiten da auch irgendwo parken und dann war das dann so ein innerstädtischer Parkplatz, der ausgezeichnet worden ist. Jetzt ist da irgendwie so ein weißer Aufkleber draufgeklebt worden, der auch mittlerweile verrottet ist. Und ja, da müsste jetzt quasi das Parkhaus wieder neu ausgeschildert werden. Und in dem Zuge könnten sie eigentlich alle 5 Schilder an den Straßenzügen nochmal komplett neu erneuern, denke ich.
Ja, solange nicht nur irgendwo Schweißfurt Mitarbeiterparkplatz oder so steht. Ich glaube, ja. So alt sind sie dann zum Glück nicht. Aber du hast dir mal einen Überblick verschafft, wie so die Preislage ist, ne, in den verschiedenen Parkhäusern.
Ja, 3 Euro kostet es nirgends. In der Regel kommt man mit 25 bis 50 Cent pro halbe bis ganze Stunde irgendwie zurecht. Allerdings ist es dann auch zeitlich begrenzt auf bis zu 2 Stunden. Da muss man dann im Einzelfall gucken, wie lange man sich aufhalten will. Und und beim Zirkel zum Beispiel, da gibt es so eine Parkgarage, da kostet, glaube ich, dann im Tagesmaximum 8 Euro um den Dreh. Und im Kaufland etwas über 9 Euro.
Da sind die ein bisschen teurer geworden. Okay, ja. Das war mal bei 8, aber das hier ist auch schon ein bisschen länger.
Ja, echt? Okay. Ja.
Ist also man, Jahre wahrscheinlich schon her.
Mein Geheimtipp ist ja immer die Wilhelmstraße. Ist zwar kein Parkhaus jetzt, aber das ist ja auch ein bewirtschafteter Parkplatz. Da parke ich immer ganz gerne, wenn ich in Herten bin. 2,50
Euro für den ganzen Tag. 2,50 Euro, die Begrenzung.
Ja, finde ich auch klasse. Das ist echt vom Preis her. Muss ein bisschen laufen, bis in der Innenstadt, bis auch natürlich Härtener Höfe ist dann schon ein Stückchen weiter.
Ja, die Höfe, ja, das stimmt.
Das ist dann
Einkäufen
schon,
jetzt.
Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, wenn ich zu Aldi gehe und dann irgendwie die Taschen voll habe oder so. Aber das kann man ganz gut machen, wenn man einfach irgendwie Stadt will.
Der ist aber auch schon begehrt. Ne? Und jetzt im Moment ist da auch der Automat defekt. Ne? Also die Reihe der Defekte und der defekten Anlagen.
Da muss man mal aufpassen. Dann. Man denkt ja dann, wenn der Automat defekt ist, dann kann ich da unbegrenzt stehen mit Parkscheibe. Nee. 2 Stunden, glaube ich, war irgendwie die Begrenzung.
Ja. Wobei, was natürlich für so einen Parkplatz doof ist, ne? Weil der Wilhelmsplatz wird ja von Berufstätigen auch genutzt, also wie uns zum Beispiel.
Wobei man muss sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Es ist ja dann so, die Stadt Herten ist dann relativ kulant. Wir haben ja auch schon öfter mal über diese Problematik, wenn der Automat da kaputt ist, berichtet drüber. Die sagen dann meistens, wir schicken keinen vom Ordnungsamt vorbei. Ob das dann wirklich so ist?
Ja, ich habe da auch mal nachgefragt. Also generell drücken sie dann gerne ein Auge zu, aber der Geheimtipp spricht sich natürlich rum. Also Wilhelmsplatz ist eigentlich immer dicht. Also muss genauso dann warten oder Glück haben auf eine freie Parkbucht. Zum Pfingstfestival wird es auf jeden Fall in den umliegenden Straßen genügend Möglichkeiten geben, aber es wird generell bei den Tausenden von Besuchern, die da durch die Schlossparkanlage laufen werden, da ist zu empfehlen, dass man generell anders anreist.
Ja, Fahrrad oder Bus bietet sich da auf jeden Fall an. Also der Bus hält ja auch direkt oben an der LWL zum Beispiel. Da kann man dann wunderbar in den Schlosspark oder halt einmal durch die Innenstadt vom Busbahnhof aus. Und mit dem Fahrrad sowieso. Also wenn das Wetter halbwegs mitspielt, ist das immer die beste Methode, glaube ich.
Der Park hat auch mehrere Zugänge, ne? Man kann ja auch von anderen Straßen Herten Süd oder so da reinlaufen und dann halt ein bisschen Spaziergang machen, bis man da hinkommt.
Im Krankenhaus kann man ja auch parken, Elisabeth Hospital.
Ist genau, kostenpflichtig dran. Aber auch.
Kostenpflichtig, okay, aber da gibt es wahrscheinlich noch Chancen, weil...
Ja, kommt auf die Uhrzeit an, also da ist...
Da ist auch eine Baustelle.
Auch noch?
Ja.
Kann ich mitbekommen.
LWL, ne? Oder?
Die machen
LWL erweitert,
Eine neue Erweiterung, genau, und dadurch ist der Parkplatz ein bisschen eingeschränkt, aber nach der Erweiterung sollen nach wie vor die über 170 Parkplätze wieder zur Verfügung stehen.
Ja, das ist doch gut.
Aber wie gesagt, auch kostenpflichtig auch nicht so ganz günstig, also ist doch einer der teureren Parkplätze.
Ja, hat wahrscheinlich auch immer so ein bisschen damit zu tun, wie viele Leute will man da ständig stehen haben, ne? Also das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen abschreckende Wirkung, sage ich jetzt mal, dass da keine Dauerparker dann das immer in Beschlag nehmen, weil es natürlich in erster Linie für die Klinik selbst gedacht ist. Naja, aber zum Kunstmarkt kommen wir gleich noch, zu der großen Veranstaltung. Wir haben jetzt noch ein Thema, da wollten wir auch ganz gerne drüber sprechen. Harald und ich waren nämlich in der Gruft. Und zwar gibt es in St. Antonius unter der Kirche eine gräfliche Gruft seit dem 19. Jahrhundert schon, beziehungsweise eigentlich schon lange davor, und die Kirche wurde da drüber gebaut dann. Und da liegen Verstorbene der Grafenfamilie von Nesselrode, die ja früher von Herten, also die das Schloss im Schlosspark besessen hat und da gewohnt hat. Und jetzt war Bertram Graf von Nesselrode zu Gast.
Genau.
Du hast es, glaube ich, initiiert sogar, ne?
Ja, wir waren ja mal mit dem Bertram Graf von Nesselrode im Schloss. Und im Schloss ist er ja 1951 geboren worden. Er vermutet als der letzte Mensch, der überhaupt in dem Schloss Herten geboren worden ist. Und das war auch zu einer Zeit, wo eigentlich keiner mehr geglaubt hatte, dass da überhaupt Menschen gelebt hätten. Aber mit seiner Mutter war er da wohl ein halbes Jahr dann so einquartiert, und in der Zeit ist er dann da halt geboren worden, in aller Ruhe. Und das Schloss hat er mal besichtigt, so haben wir ihn kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich ihn jetzt direkt nochmal gefragt, ob er nicht Lust hätte, zur Antoniuskirche, St. Antoniuskirche zu kommen, um dann da halt die Gruft zu besichtigen. Weil wir hatten das vorher schon mal angerissen, das Thema, und gesagt, getan, er sagte zu. Und der Pfarrer Norbert Merten sagte auch zu und hat das dann so ein bisschen arrangiert, hat schon mal ausgeleuchtet, was es da zu sehen gibt.
Die Platte entfernt das.
Du warst aber auch mit.
Genau.
Was hast du denn eigentlich vorher erwartet, bevor wir da reingingen?
Ich habe mich ehrlich gesagt überraschen lassen. Also, dass es irgendwie eng und eigentlich dunkel wird, habe ich mir schon gedacht. Mhm. Aber ich fand das eigentlich sehr spannend. Das ist halt, wenn man vorm Altar steht, links in so einem Seitenschiff, in der Kapelle ist es, glaube ich, ne? Da kann man halt den Boden öffnen, also einzelne Platten rausnehmen und dann mit einer Leiter in diese Gruft runterklettern. Das fand ich alleine schon spannend. Und dann steht man da, die Gruft ist so 1,80 hoch ungefähr, also ich konnte nicht gerade stehen.
Ich auch nicht.
Mit meinen 1,90, und dann hat man halt, wie man das heute auch von so Urnengräbern kennt, so Fächer halt, wo mit Steinplatten davor, wo dann eingraviert steht, wer da begraben ist. Und seit dem 19. Jahrhundert liegen die da, alles, was in der vorherigen Gruft war,
der alten, unter der alten St. Antoniuskirche.
Genau. Ja. Bevor jetzt die aktuelle Version quasi gebaut wurde, das war ja Ende des 19. Jahrhunderts, davor die Kirche und die Gruft.
Viel kleiner, für eine viel kleinere Bevölkerung ausgerichtet, war eine 20, 30 Meter lange Kapelle vorher nur.
Muss man ja auch bedenken, bis Ende 19. Jahrhunderts, wie viele Einwohner hatte Herten? Noch nicht mal 1000.
Ja, das war, das reichte dann damals. Aber irgendwann dann halt nicht mehr.
Eben. Und und diese Gruft ist weiterhin da, und laut Pfarrer Mertens sind noch 10 Plätze frei, wie er.
Also der Graf Bertram hätte da auch noch ein Plätzchen mit seiner
Wohnung,
glaube ich, frei. Ne?
Oder? Da gab es ein bisschen Schmunzelei, als das Thema aufkam, dass da noch 10 Plätze frei wären. Aber trotzdem, es ist natürlich ein ernstes Thema gewesen, ein ernster Besuch, auch mit dem Ansinnen, dass man halt irgendwie mal gucken wollte, wer da von den Familienmitgliedern überhaupt begraben ist.
Genau.
Und es kamen auch einige Anekdoten, was heißt Anekdoten, Geschichten über die dort Begrabenen ans Licht, muss man sagen.
Ja.
Aus der Gruft ans Licht, und das fand dann der Pfarrer Mertens ganz okay, weil dann kann er bei zukünftigen Führungen das dann halt auch mit einbauen.
Ja, er sagt in unserem Interview auch, das findet er immer das Schöne, dass nicht nur die Menschen dann da sind und sich das angucken, sondern auch Geschichten mitbringen.
Mhm. Ja.
Ne? Und und ich fand generell den Termin irgendwie spannend, weil es ist schon so ein bisschen, wie man sich das, von Indiana Jones oder so kennt, ne? Also es ist wirklich, wenn du da unten stehst, in dieser Gruft, es ist halt, ein Relikt. Es ist, man merkt, es ist halt nicht erst gestern gebaut worden, es ist staubig, dann, wie gesagt, nur ein bisschen beleuchtet. Wir hätten da quasi auch mit einer Fackel stehen können, mehr oder weniger.
Mich erinnert das ein bisschen an Dan Brown, als alter
Buchleser. Ja, oder so in diese sozusagen. Richtung, ja, genau.
Sakrileg, Illuminati, deswegen, ich kann den Lesern nur sagen oder den Zuschauern nur sagen sozusagen oder Zuhörern nur sagen, guckt euch das Video mal an, das ihr gedreht habt. Da ist alles das drin eigentlich, was ihr so beschrieben habt jetzt gerade. Ist echt spannend, ne? Und Artikel gibt's natürlich auch noch dazu und Fotos, jede Menge, die Atmosphäre auch gut einfangen, finde ich. Also ist schon eine tolle Sache. Vielleicht sollte man mal so eine Serie machen, Lost Places in Herten oder so. Das wäre einer davon jetzt.
Den der ist aber ganz schön lost dann.
Ja, sehr lost. Also auf der Zeche Westerholz, das war ja einer der beliebtesten Lost Places mal, jahrelang. lang.
Ja.
Das kann man jetzt nicht mehr machen, weil da wird ja jetzt viel umgebaut, aber das war, da gab es ja so diverse Seiten im Internet, nicht ganz legal, wo sich die Leute dann getroffen haben zu Fotosessions und so.
Also, muss man auch immer sagen, es ist halt dann abgesperrtes Gelände, das ist nicht erlaubt
eigentlich. Also es gibt auch noch eine zweite gräfliche Gruft, ne? Die ist unter der St. Martinus-Kirche in Westerholt.
Das ist dann aber von der Westerholter Grafenfamilie, ne?
Genau. Also wir haben ja den Luxus in Herten, zwei Schlösser zu haben,
ja.
Zwei Grafenfamilien. Und also wenn der Zuspruch da groß ist, dann könnte man da ja eventuell auch mal versuchen, eine Führung zu bekommen.
Definitiv. Wäre auch ganz spannend.
Die Kirche ist ja so eigentlich auch sehr beeindruckend. Also wenn man drin ist, das muss man
beide.
Sagen, also beide eigentlich. Aber
ja.
Westerholt könnte ich mir auch gut vorstellen. Das wäre dann nochmal Teil 2, ja.
Genau, also Geschichten aus der Gruft, der zweite Teil.
Genau. In Anlehnung an die alte TV-Serie.
Ja, was Harald sehr schockiert hat.
Ja,
er kannte sie noch
was
nicht.
Was da Ende der 80er da publiziert worden ist, das war schon ziemlich grenzwertig, fand ich. Also ziemlich hart.
Ja, aber ich hörte von unserem Kollegen von der Malerzeitung, Patrick Kölner, der ist ja so absoluter Fernseh- und Filmfreak, der sagte, es war damals richtig Kult, weil da auch sehr viele große Regisseure dann so einzelne Episoden geschrieben und inszeniert haben. Also es war so eine Spielwiese wohl für Kreative mehr oder weniger. Das hat die Sendung wohl groß gemacht.
Ich weiß gar nicht, also auf Deutsch kenne ich den Titel gar nicht. Ich kenne nur Tales of, from the Crypt, das war der englische Titel.
Nee, das lief auch in Deutschland. Ich meine Sat.1 oder so.
Aber unter dem Titel Geschichten aus der Gruft?
Ja.
Okay.
Das Schöne ist, das kann man sich ja im Internet heutzutage alles anschauen.
Genau. YouTube ist da ein guter Anlaufpunkt, glaube ich.
Was nur später gab es auf jeden Fall eine Zeichentrickserie, so in abgeschwächter Form für Kinder quasi das Ganze.
Ja,
das kenne ich dann so als Kind noch.
Bei der ersten Geschichte habe ich mich gefragt, was will man da jetzt abschwächen in Zeichentrickform für Kinder? Also bitte.
Ja, gut.
Da ging es um den elektrischen Stuhl.
FSK
also.
18, ne? Genau. Ja.
Nun gut, also unser Video ist nicht FSK 18, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen und euch das mal angucken und wie die Herzener Geschichten aus der Gruft so aussehen. Waren tatsächlich ein paar interessante Sachen dabei. So, und dann kommen wir jetzt zum Wochenende. Haben wir ja gerade schon gesagt, Kunstmarkt steht an. Die wahrscheinlich größte Veranstaltung, die wir in Herten haben, jedes Jahr zum 48. Mal im Schlosspark mit über 120 Kunsthandwerkständen. Und da muss man immer dazu sagen, es sind richtige Kunsthandwerker, da legt die Stadt immer sehr großen Wert drauf, das Kulturamt, dass da halt niemand ist, der jetzt irgendwie Sachen aus Fernost einkauft und dann teuer weiter verscherbelt, sondern das sind wirklich handgemachte Sachen, die man da findet. Es ist immer eine tolle Atmosphäre, man kriegt lecker zu essen, es gibt so eine ganze Fressmeile, die so ein bisschen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt bei dem Thema, so ein bisschen an Mittelaltermarkt auch erinnert, so von den Sachen, die man da so kriegt, so halbes Schwein auf Grill und so, diese Geschichten und es gibt natürlich auch ein großes Bühnenprogramm, es gibt mehrere Bühnen im Schlosshof auf der Festwiese, da ist ordentlich was los und das Ganze 11 bis 19 Uhr und Harald, du wirst vor Ort sein.
Genau, wir planen da natürlich ein Video zu machen.
Wie live, eigentlich, ne?
Ja, wenn es klappt, also wie in den letzten Jahren, suchen uns noch ein paar Interviewpartner und dann machen wir einen kleinen Rundgang vorne auf der Wiese, schauen mal, was die Kunsthandwerker da so anbieten. Wir können natürlich keinen kompletten Rundgang machen, das ist ja irgendwie ein bisschen zu...
zu weitläufig dann, ja. Das Problem hatte ich letztes Jahr und dann biegst du einmal falsch ab und bist
auf einmal.
Der Schlosspark ist groß,
es gibt einfach zu viele Leute und... die würde man dann quasi mitfilmen. Das ist teilweise dann auch sehr eng, je nachdem zu welcher Uhrzeit da wie viel los ist. Wir hoffen natürlich auf bestes Wetter.
Das brauchst du nicht hoffen, glaube ich.
Ja, wir haben gute Aussichten. Ne?
Ich glaube, diesmal braucht man kein Wetterspross sein, sondern also ab heute geht es richtig los mit der Temperatur, die aus dem Süden kommt.
Genau.
Irgendwie, also heute schon irgendwie 23 Grad und am Sonntag bist du ja, glaube ich, vor Ort. Am Sonntag soll es dann irgendwie 30 werden.
Ja, also und das, die Veranstalterinnen, die sagen, da auch immer ganz klar, wenn das Wetter stimmt, dann wird es richtig, richtig voll.
Ja, das sind zigtausende, die dann da hinkommen. Ja. Also das ist, es lohnt sich aber auf jeden Fall.
Nehmt Wasser und Sonnenschutz mit.
Ja.
Ja, diese Veranstaltung hat Charme, ne? Also ich war ja auch privat schon mal da, wenn man privat natürlich dann jetzt nicht dienstlich da ist, ist es noch schöner natürlich. Und der Schlosspark hat Charme. Die ganzen Aussteller, die Stände haben Charme und das Bühnenprogramm, ich habe nur gesehen, jetzt irgendwie Kaiser Franz ist eine ganz bekannte Band aus dem Ruhrgebiet, also aus Recklinghausen kommen die. Die haben auch mal diesen Sparkassen-Clubraum-Contest, glaube ich, gewonnen und die sind schon ziemlich bekannt, auch über die Grenzen hinaus und die spielen um 15 Uhr am Sonntag. Also vollgepacktes Bühnenprogramm mit ganz vielen Bands und Ja, und dann Walking Acts und alles weiter.
Genau, also es ist tatsächlich, wenn man sich auch so gar nicht für dieses Kunsthandwerk interessiert, es ist genug drumherum.
Genau.
Also es lohnt sich so oder so und sei es nur einmal, um drüber zu laufen. Also kann ich nur empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb schaut Sonntag einfach mal rein, wenn Harald dann seinen Rundgang macht und fahrt danach natürlich da mal hin. Ansonsten, was heute schon stattfindet, das ist der Welttag der kulturellen Vielfalt und der wird auf der Ewaldstraße gefeiert. Ewaldstraße 15, also in der Innenstadt, der Teil von 17 bis 19 Uhr und das Haus der Kulturen, das hat das Ganze organisiert, unter anderem das Förderwerk, Treffpunkt Vielfalt, Frauen im Dialog und die Waldritter, die stecken da alle hinter und ja, das Motto ist alle an einem Tisch, es gibt Musik, es gibt was zu essen, es gibt Kunst und ja, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie gesagt, Ewaldstraße 15, 17 bis 19 Uhr am Donnerstag, also heute. Und dann haben wir noch als dritten Part eine Haldenführung wieder mit Kleinbus, also wer auf die Halde Hohe warten möchte, am Samstag, 23. Mai von 14 bis 16 Uhr mit dem Kleinbus auf die Halde. 2 Stunden dauert das Ganze. Erwachsene zahlen 16 Euro, Kinder 8 Euro und von 6 bis 17 Jahren und wer jünger als 6 Jahre ist, zahlt nichts. Und eine Anmeldung ist aber erforderlich beim RVR im Besucherzentrum. Das geht online oder vor Ort. Da könnt ihr euch dann ein Ticket dafür sichern. Hat mir sagen lassen, dass es durchaus spannend ist.
Ja, da sollte man auch schnell sein mit der Anmeldung, weil wie gesagt, das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl. Aber eine spannende Geschichte. Die kommen leider nicht ganz ans Horizont-Observatorium, weil da ist ja alles abgesperrt.
Ja.
Das wird dann auch gesagt, aber natürlich die Aussichten, nicht nur die Wetteraussichten, sondern die Aussichten auf der Halde sind natürlich auch genial. Wenn man da Samstag ist und bei bestem Wetter hat man einen Blick über das ganze Ruhrgebiet. Das ist alleine deswegen schon eigentlich den Weg wert. Ne?
Und ist bei dem Wetter vielleicht auch gar nicht verkehrt, mit dem Bus dann nach Hause zu
fahren. Genau. Sonst ja, ich, glaub, schon ich bin da auch schon mal im Hochsommer hoch, als hier diese Xletics Challenge war.
Oh ja.
Das war echt eine Challenge.
Das glaube ich. Ja. Gut. Ja, damit wären wir durch für heute, würde ich sagen. Wie gesagt, schaut bei uns online vorbei. Es gibt am Sonntag noch eine Sonderepisode. Da haltet auf jeden Fall mal Ausschau. Da sprechen wir nochmal mit einer Expertin über das Thema Gewalt an Schulen und das, was wir letzte Woche hier hatten. Das wollten wir ganz gerne in eine Spezialfolge nochmal verpacken und ja, das war ein sehr spannendes Gespräch und da könnt ihr am Sonntag ab 9 Uhr dann reinhören und reinschauen. Ansonsten habt ein schönes langes Wochenende. Danke Olli, danke Harald.
Bitte, bitte.
Kein Problem, danke.
Und auf, danke euch da draußen.
Genau, und auf Wiederhören.
Ja. Bis nächste Woche. Nächstes Mal.